The toast is Koenigswinter and Dame Lilo Milchsack.
Prime Minister, Herr Bundeskanzler, Vice Chancellor, Master, liebe Lilo, my lords, ladies and gentlemen. It is a great honor and a unique occasion indeed for me to introduce you, Prime Minister, to the Koenigswinter audience tonight. I must add that when I, in a way, feverishly rehearsed my little speech, Oliver gave me a little note telling me that after your speech, I have to thank you for your speech. So, Prime Minister, I just want to state you are completely in my hands. Prime Minister, you have a long-standing relation with the Koenigswinter Conference. We all remember another Jubilee Conference, the 30th Conference, here also in Cambridge, which you attended together with our then Chancellor Helmut Schmidt. And ever since, we have very many recollections combined with your activities. I remember especially in 1982, the 32nd Koenigswinter Conference, when we all witnessed here the outbreak of the Falkland War and a very fine hour of British democracy. I remember that Douglas Hurd, the then state minister, all members of parliament had to leave the Koenigswinter Conference and to go to Westminster, and Douglas Hurd then came back and gave us a fill-in of what had happened. And I must say, we were all very proud of our ally, the determination and this very fine display of democracy. I could recall very many more occasions, Prime Minister, but this would be too long. And let me just jump to early last year. We had the 40th anniversary of the Koenigswinter of the Deutsch-Englische Gesellschaft, which is instrumental to the Koenigswinter Conference in Düsseldorf. And we got a message from you. And the message was a little bit influenced by a visit you had done earlier on with our chancellor to Frankfurt. And you visited Goethe's house. The birthplace of Goethe is in Frankfurt. And the message was, lass Wahrheit zwischen uns sein. Let there be truth between us. And Prime Minister, I must say, you certainly lived up to this. And you certainly lived up to this admonition, Prime Minister, and we appreciate it. That's what friendship is for. We want frankness and between friends, and I think the Anglo-German friendship can stand even differences. And this is all the more valuable for us really to know, even if there are differences of opinion, what you mean and what your opinion is. Koenigswinter is used over a long period of years to controversies, and we are proud not to be a fair weather conference, not only, so to say, assembly of Germanophiles in Britain or Anglophiles in Germany, but we want to see to it that our interests are parallel and that we are trying that our policy is vice versa compatible. Prime Minister, I mustn't take too much of your time, having in mind that I have to thank you also afterwards. And so, it is with that feeling that I ask you with great respect for all what you have done during your time of office, and you are very much instrumental to the change which occurred during the last years in the world. It's in that spirit that I ask you to address us at Koenigswinter. Thank you very much.
Mr. Chairman, Herr Bundeskanzler, Vice Chancellor, Master, Herr von Hauser, distinguished guests. Herr von Hauser, may I thank you very much for your kind introduction with its accurate appreciation of my character. Your years with us were a great joy to us. I remember them well. I was Minister of Education and Science at the time, and we had a very warm friendship. And may I say this, if a friendship can't stand differences, it's no friendship. Right. Ours is, and a very warm one. May I first welcome you warmly, Chancellor Cole, to this dinner and to this Königswinter Conference. You come just 10 days, Helmut, after the first free elections in East Germany, which produced such an outstanding victory for the centre-right parties. Great credit for that success is due to you, and we congratulate you most warmly on your achievement. We also thank you for your resolute determination that a united Germany must be a member of NATO, with American forces continuing to be stationed in the Federal Republic. You have consistently been a strong and loyal champion of the Atlantic Alliance. We remember in particular your firm resolve over the stationing of cruise and Pershing missiles in the face of considerable opposition, and we honor you for that as well. We welcome you too as a good friend of Britain and of the British forces in Germany. I remember very well the joint visit which you and I paid to our forces in September 1986, when we had a shooting competition in a German Leopard and a British Challenger tank respectively. I fired first, as usual. And to my great surprise, hit the target. One of my staff told me afterwards that he too had been surprised and not a little relieved at my success, and had exclaimed, "Thank God the Prime Minister hit it." To which one of the British officers standing nearby rejoined, "Don't thank God, thank the Sergeant Major." I had already thanked God for sending the Sergeant Major. May I also welcome the German participants in this Königswinter Conference. We're delighted to have you here in Cambridge to celebrate Königswinter's 40th anniversary, and grateful to the Master and Fellows of St. Catherine's for their hospitality. I understand that one of the most fascinating parts of today has been when four of our guests from East Germany spoke to you of their experiences, of their hopes and their views at first hand. I wish I'd been here to hear it, and although I'm going back to London tonight, I hope I might have the privilege of meeting you for a few minutes, and you'll tell me in summary what you told the conference. I'm sure you've profited from it, and I'm sure I shall too. Königswinter. Königswinter is very well known for the vigorous and lively debate, even though I've never taken part. It's played a tremendously important role in maintaining the close Anglo-German partnership at the heart of NATO and of Europe, which is essential to the success of both. We would all, I know, particularly want to recognize and applaud the marvelous work done by Dame Lilo Miltzak, who has been a moving spirit of Königswinter throughout all of these years. Mr. Chairman, this year's conference is being held at the moment when the German people's aspiration for unity is soon to be realized. None of us can fail to recognize how much that means to the German people themselves. Any possible doubts have been dispelled by the outcome of the East German elections. As that unity draws near, I'd like for a moment to recall the very considerable part that Britain has played in it. From very early on after the war, we concluded that a prosperous democratic Germany was essential. We promptly put in hand the process of reconstruction in the British zone, and in the first year alone, over 1 million tons of food was delivered from Britain, even though we ourselves were still living with food rationing. We also, I may say, helped found a number of newspapers which are still going today, among them Die Welt and Die Zeit. I think it's called making a rod to beat your own back. During the Berlin blockade, the Royal Air Force flew over 60,000 sorties into Berlin, delivering essential supplies. Later in 1954, it was Britain's proposal to hold the London Conference, which paved the way for the Paris Agreements and the Federal Republic's entry into NATO and the Western European Union. We also then entered into our commitment to keep a specific and substantial number of British forces in Germany, a commitment which we have honored over the years, despite the heavy cost across the exchanges. The British Army of the Rhine and Royal Air Force Germany remain in the Federal Republic, the visible evidence of our commitment to Germany's defense and the defense of Western Europe as a whole. It was NATO's staunchness in defense through the difficult years that brought about the great changes in the Soviet Union. It led them to the realization that the West would not be intimidated and that a policy of confrontation would gain them nothing. And it was this, combined with Mr. Gorbachev's vision and courage, which led in turn to the opening of the Berlin Wall and the opportunity for Germany to achieve its unity. I recite these facts, Mr. Chairman, because I think it important to underline that Britain, at least as much as other countries, has been instrumental in creating the conditions in which German unity could be achieved in freedom. I'm not, of course, suggesting that our relations with our German friends throughout those 40 years have been a one-way process. The Federal Republic has been the staunchest of allies in NATO, and we shall always be grateful for the strong support we received from successive German governments for our membership of the European community. But just as the conditions for German unification were created by the efforts and resolve of many different countries, so the consequences of that unification affect us all. We are all entitled to express our view on the implications for NATO, for the European community, for four power rights and responsibilities, and for Germany's neighbors and their borders. And if those views have sometimes been expressed a bit candidly, well, I don't think that will come as a great surprise to anyone, that I'm not always the world's greatest diplomat. And thank goodness for that. There are more than enough of them. And very good they are. They pick up all our mistakes and say what they thought we meant to say but didn't quite. So very good indeed. But I do insist that our problems should be rigorously thought through and considered. Now we have established a clear framework, which we didn't have before, within which those consequences will be examined and worked out. I'm glad we've done that. We have the 2+4 group. We have discussions in NATO and the prospect of a foreign ministers' meeting. We have the meeting of the European Community Heads of Government on the 28th of April. And we have the firm commitment that Poland will be involved in discussions about its borders, which will be guaranteed by a legally binding treaty. All that is a great step forward for us all. And I'm very grateful to Chancellor Kohl for his cooperation. Mr. Chairman, we can't put aside history. It would be absurd to try to do so. We must try to learn the lessons of past peace settlements. The Americans must not go home, nor must Britain retreat from the continent. The security interests of all those concerned must be taken into account. No one must feel threatened, humiliated, or resentful. Above all, we must ensure that a Germany rooted in NATO and the European Community, content within its borders and democratic in its government, strengthens the security and the stability of Europe as a whole. Your conference, with its theme of Germany and Europe undivided, will deal with all these issues. I shall pick out only two of them for the remainder of my remarks this evening. The first concerns Germany and NATO. Experience has taught us very clearly that we need the collective security which NATO provides, together with the presence of American forces in Europe alongside our own, to safeguard stability and security at a time of uncertainty and change. If there had been something of that sort in the 1930s, we would never have had the Second World War. NATO has given us 40 years of peace and security, and I believe we shall need it just as much in the future, irrespective of what happens to the Warsaw Pact. That doesn't mean that we expect everything to go on just as before. If the conventional force reduction talks in Vienna succeed, then there'll be a significant reduction in the threat currently facing NATO, and we shall be able to reduce conventional forces accordingly. If in time the Soviet Union withdrew its military presence completely from Eastern Europe, then we could probably afford to reduce our ready forces even further. But these reductions must be carried out in a coordinated and disciplined way in NATO, not in some wild scramble. As far as the United Kingdom is concerned, we may need to adapt our commitment under the Brussels Treaty so that we can make some reductions in the level of British forces in Germany. Although I believe the needs of collective defense will require us, like the United States and France, to keep sizable forces there. We may also need to adjust NATO's strategy in some respects. We shall not be afraid to consider these options and discuss them openly, always preserving the basic structure of NATO. I can foresee, too, that NATO may be able to reduce further the total number of its short-range nuclear weapons in Europe. We have already made substantial reductions in recent years. The comprehensive concept which we agreed at last year's NATO summit set out the conditions on which these reductions could be made. But we shall need to retain adequate nuclear forces, both here in the United Kingdom and based forward on the continent of Europe as at present. There are therefore, I believe, three essentials for our continued security: that a united Germany should remain part of NATO, that American and other station forces should remain in Germany, although we hope in reduced numbers, and that NATO should continue to have nuclear weapons based in Germany. There will, of course, have to be special arrangements for the territory of the GDR, and these must take account of the Soviet Union's natural security concerns. That will mean accepting that Soviet forces will remain there for a transitional period. But there must be no doubt that Germany will be a part of NATO. This offers the best security for Europe as a whole. Your strong and categoric assurances on that essential point, Chancellor Kohl, have been a tremendous encouragement. Alongside NATO, but not as an alternative to it, we need to find a way to reinforce democracy and human rights throughout Europe, while at the same time involving the Soviet Union and the Eastern European countries fully in the debate on Europe's future security. We have to build a framework for the future. We already have part of a framework in the Helsinki agreements, and they, of course, have the particular advantage of bringing in fully the United States and Canada. But I believe that we must try to give them greater substance and permanence. And the time to do that is surely the forthcoming CSCE summit, which we shall hold later this year. I'm going to set out tonight briefly some proposals which could make that summit a major step towards the creation of a great alliance for democracy, which would stretch from the Atlantic to the Urals and beyond. First, the summit should strengthen democracy by agreeing a new provision setting out the conditions to be fulfilled for elections to be considered as truly free. Britain and the United States put forward an outline proposal, including a suggestion for independent observers, at the Paris meeting last June. We want to see a commitment to free elections become one of the new CSCE principles. Second, we should do the same for the rule of law and human rights. The CSCE countries should set out the essential principles for a sound legal system, vital for freedom, and should all commit themselves to respect and uphold the rule of law according to those principles. And third, we should extend political consultations through the CSCE as a way of involving the widest possible number of countries in discussions about Europe's future. There should be meetings at the level of foreign ministers twice a year, and there might also be a procedure for convening extraordinary meetings in times of tension or crisis. And fourth, we should consider giving the CSCE a conciliation role in disputes, rather on the lines that GATT has in the trade field. The CSCE could offer its good offices in any dispute between two or more of its members, for instance, on matters concerning minority rights. And fifth, the summit should add to the Helsinki principles the right to private property, the freedom to produce, buy, and sell without undue government interference. These rights are fundamental to a free and prosperous society. Their importance is now acknowledged throughout Eastern Europe, and private property has just been made legal in the Soviet Union. The CSCE should reflect and encourage this. And sixth, the summit should solemnly reaffirm the original Helsinki commitments on European borders, that frontiers are inviolable and can only be changed by peaceful means and by agreement in accordance with international law. And finally, the summit should not only sign the CFE agreement, which we hope will be ready by then, but look ahead to the next steps in arms control in Europe. If we can agree on these new principles and procedures, the Helsinki Accords will be strengthened for the future. And let us remember how well they have served Europe over the past 15 years. Without them, we in the West would not have had a locus to insist on observance of basic human rights in the communist countries. And those groups of courageous people who formed Helsinki monitoring groups to insist on respect for their rights would never have been able to play a role in East Europe's peaceful democratic revolution. Let me stress that I don't believe that the CSCE can in any way take on a defense role. That must remain the task of NATO and the Western European Union. What it can and should do is to strengthen democracy, the rule of law, and human rights. If we can get to a stage when they are practiced and observed throughout Europe, that in itself will be an enormous contribution to Europe's security. We shall be putting forward the proposals which I've made tonight more formally in the next few weeks. Mr. Chairman, I know you'll be as eager as I am to hear what Chancellor Kohl has to say. May I just wish you well in your work at this conference, held against the background of the most exciting changes since the war. I'll conclude with some words of the poet Schiller, which describe what we all feel about the great events taking place in East Germany and in Eastern Europe, and the Soviet Union as a whole. Das Alter stürzte, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen. The old falls, time changes, and new life blossoms out of the ruins. Thank you.
Prime Minister, I'm absolutely sure I speak on behalf of all in this audience when I thank you most warmly for this brilliant speech in the true tradition and spirit of Königswinter. Obviously, it's not for me to comment on the substance of that speech, all the more since you gave a little warning about diplomats, and I call myself also an ex-diplomat. Prime Minister, the speech proved one thing: your character hasn't changed, and I congratulate you on this. Thank you very much.
Prime Minister, Herr Bundeskanzler, Vice Chancellor, Master, my Lords, Ladies and Gentlemen. Herr Bundeskanzler, es ist für uns alle hier in Cambridge eine große Ehre und Freude, Sie zu dieser Königswinterkonferenz willkommen zu heißen. Alle sind sehr dankbar dafür, dass Sie in diesen erregenden Tagen uns so viel von Ihrer Zeit gewidmet haben. Die Chinesen sollen ein Spruchwort haben: Mögen Sie in interessanten Zeiten leben. Das tun wir alle, die Deutschen, ihre britischen Freunde, unsere aller Partner und Alliierten. Aber als orientalische Leute sind die Chinesen ein bisschen zweideutig. Man weiß eigentlich nicht, ob dieses Spruchwort ein Fluch oder ein Segen sein soll. Die Londoner Wochenzeitung The Economist hat neulich einen Leitartikel geschrieben unter dem Titel Kohls Königreich. Es steht da, Herr Bundeskanzler. Kohls Königreich. Der Artikel hat begonnen: Hats off to Helmut Kohl. Alle Ehre an Helmut Kohl. Und ging weiter: Er ist jetzt ohne Zweifel Europas Makler der politischen Macht. Deshalb sind wir heute Abend, Herr Bundeskanzler, besonders gespannt zu hören, wie Sie die Zukunft sehen. Herr Bundeskanzler, Königsmakler, Sie haben das Wort.
Sir Oliver, Frau Premierminister, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst darf ich mich bei Ihnen, Sir Oliver, sehr herzlich bedanken für dieses freundliche Willkommen. Und es tut mir gut, dass Sie eine Zeitung zitieren, die gut über mich schreibt. Das ist nicht immer so der Fall. Und man muss die Köstlichkeit der Stunde genießen. Und dann habe ich gerade noch eine köstliche Stunde erlebt, nämlich das so freundschaftliche Willkommen von Ihnen, Margret. Auch das genieße ich natürlich in vollen Zügen. Und Sie haben ja einiges von unserem gemeinsamen Weg erzählt. In so einem Amt erlebt man ja vieles im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, ob im Elysee oder im Kreml oder sonst wo. Aber wir haben ein paar einzigartige gemeinsame Erlebnisse. Und Sie haben ja diese Tankfahrt erwähnt. Also das war für mich schon eine ganz ungewöhnliche Sache. Ich bin dorthin gegangen, nicht in der Erwartung, dass ich in diesen Leopard einsteige. Denn ich hatte ja schon Probleme, überhaupt in den Turm hineinzukommen. Aber als ich das einigermaßen geschafft hatte, habe ich einen scheuen Blick auf dieses Prachtexemplar von der Rheinarmee geworfen und Margret war in Full Power. Und wenn sie jetzt sagt, sie hat zuerst geschossen, ich habe nie etwas anderes erwartet, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, selbst wenn ich zuerst geschossen hätte, Es waren zwei wehrpflichtige deutsche Studenten und ein Unteroffizier als Kommandant, hätte ich das zum Staatsgeheimnis erklärt. Es war richtig, dass Margret zuerst geschossen hat. Und sie hat natürlich auch getroffen. Und können Sie sich ja mal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn sie nicht getroffen hätte. Und das alles hat ein großer Lehrmeister uns viel Jüngeren, Konrad Adenauer, beigebracht. Und das ist ein Stück von dem, was viele uns nicht glauben, die jetzt vom Vierten Reich reden. Meine Damen und Herren, wir haben dazugelernt am Ende dieses Jahrhunderts. Und dazu gehört das. Herzlichen Dank für diese freundlichen Worte, Margret, der Begrüßung. Meine Damen und Herren, im letzten Jahr haben wir den 40. Geburtstag unserer Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Und bei dieser Gelegenheit haben wir aus gutem Grund daran erinnert, dass wir Grund haben, Dank zu sagen an die, die uns geholfen haben in diesen 40 Jahren. Und 40 Jahre Freiheit und Demokratie, das ist in der deutschen Geschichte ein Geschenk, das ist keine selbstverständliche Zeitspanne. Und Großbritannien hat einen ganz wesentlichen Beitrag dabei geleistet, beim Aufbau der Demokratie, bei der Sicherung unserer Freiheit. Gemeinsam mit den Soldaten der Bundeswehr und den Armeen des Atlantischen Bündnisses waren es immer wieder die Soldaten der britischen Rheinarmee, die diesen Beitrag geleistet haben. Und wir haben gerade in diesen Tagen, denn das Brandenburger Tor aufgegangen ist, nicht vergessen, wer uns geholfen hat bei der Luftbrücke, damals in Berlin. Und es waren britische Soldaten, es waren amerikanische Soldaten, es waren französische Soldaten. Und es gibt ein Denkmal in Berlin, aus dem guten Grund auch die Namen jener Toten für alle Zeiten aufgeführt sind, die für unsere Freiheit mit ihr Leben gelassen haben. Die deutsch-britische Freundschaft hat tiefe Wurzeln, die in vielen Jahrhunderten gewachsen sind. Politische, wirtschaftliche, kulturelle und vor allem menschliche Beziehungen. Heute, angesichts der dramatischen Veränderung der Welt, können wir mit Stolz feststellen, wir stehen in vielen Bereichen vor dem Erreichen des Ziels und der Verwirklichung des Ziels, für das so viele aus allen demokratischen Lagern bei uns zu Hause in der Bundesrepublik Deutschland in langen Zeiten gearbeitet haben. In diesen 4 Jahrzehnten hat die Königswinterkonferenz, benannt nach dieser ungewöhnlich sympathischen Stadt am Rhein, eine wichtige Rolle als Ort der Begegnung zwischen Repräsentanten unserer Länder gespielt. Königswinter, das ist ein Begriff für eine positive Entwicklung deutsch-britischer Beziehungen. Es ist das große Verdienst weitsichtiger Männer und Frauen in unseren Ländern, dass diese Institution im besten Sinne eine bürgerschaftliche Initiative nach dem Krieg ins Leben kam. Die Königswinterkonferenzen haben das Verständnis von Deutschen und Briten wie kaum eine andere Einrichtung gefördert, Anstöße gegeben. Dass dieses Experiment zu einem so unglaublich bedeutsamen Erfolg wurde, verdanken wir vor allem 3 Persönlichkeiten. Sir Robert Burley, Sir Frank Roberts und nicht zuletzt Ihnen, sehr verehrte gnädige Frau, Frau Lilo Milzack. Von Anfang an waren Sie Kopf und Seele, wie man zu sagen pflegt, von Königswinter. Sie haben diesen Kreis zusammengehalten. Das, verehrte gnädige Frau, verdient gleichermaßen unseren Dank und unseren Respekt. Meine Damen und Herren, wir erleben heute einen tiefen Einschnitt in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Mit dem Abbau der Ost-West-Konfrontation, dem demokratischen Aufbruch in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas bietet sich erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges die realistische Chance, die Teilung Europas und damit immer auch die Teilung Deutschlands friedlich zu überwinden. Und diese Teilung war in diesen Jahrzehnten stets Quelle von Instabilität und von Unsicherheit. Ihre Überwindung ist in Tat und Wahrheit ein Gewinn für ganz Europa. Gefahr für die westlichen Demokratien ging nicht nur von einer menschenverachtenden Ideologie aus. Mehr als einmal nahm die Konfrontation gerade auch in Deutschland ein Ausmaß an, das den Frieden ernsthaft gefährdete. Es war vor allem die Menschen, die unter der Teilung und damit unter erzwungener Unfreiheit litten. Und sie, die Menschen in den Staaten Mittelost- und Südosteuropas, haben dann auch den entscheidenden Anstoß zum Aufbruch in Demokratie und Freiheit gegeben. Sie haben die Änderung des Status quo erzwungen, an dem sich manche, ich finde zu viele, auch im Westen gewöhnt hatten. Wir sind als Deutsche dürfen wir stolz darauf sein, dass unsere Landsleute in der DDR mit ihrer friedlichen Revolution ein Stück deutscher und europäischer Geschichte mitgeschrieben haben, ein Teil der Geschichte im Zeichen der Freiheit. Aber wir haben viel Grund zum Danken all denen, die an dieser geschichtlichen Wende ihren Beitrag leisteten. Und ich nenne hier bewusst und an erster Stelle unsere Freunde und die Verbündeten im Westen, unsere amerikanischen, unsere britischen, unsere französischen Freunde. Sie haben zu uns gehalten in gefahrenvollen Zeiten, als Blockade, als Mauer und Stacheldraht, die Teilung unseres Landes verewigen sollten. Sie haben sich im Deutschlandvertrag verpflichtet, zusammenzuwirken, ich zitiere, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen, ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. Wir danken auch Präsident Michail Gorbatschow, der zusammen mit den tiefgreifenden Umgestaltungen seines Landes die sowjetische Außenpolitik in eine neue Richtung lenkte. Jetzt verändert neues Denken Schritt für Schritt auch die sowjetische Deutschlandpolitik. Und es erlaubt Gespräche für konstruktive und, wie ich hoffe, zukunftsträchtige Lösungen der deutschen Fragen. Es liegt deshalb in unserem gemeinsamen Interesse, dass diese Reformpolitik Michail Gorbatschows in der Sowjetunion Erfolg hat. Aber auch ohne das Beispiel anderer Nachbarn wären diese Entwicklungen unmöglich gewesen. Ich erinnere an die tiefgreifenden Reformen in Polen und Ungarn. Ohne die mutige Entscheidung der ungarischen Regierung im Sommer des vergangenen Jahres wäre die Entwicklung der DDR nicht möglich gewesen. Auch dieses Beispiel zeigt, wie sehr unser nationales, unser deutsches Schicksal aus Ängste verflochten ist mit dem Schicksal unserer Nachbarn. Und deswegen lassen Sie mich auch hier einmal sagen, dass was immer wir auch in wirtschaftlicher Notwendigkeit jetzt in der DDR zu leisten haben und leisten werden, wird uns nicht davon abhalten, gerade unseren unmittelbaren Nachbarn in der CSSR, in Polen und in Ungarn auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft zu helfen. Am 18. Mai, vor wenigen Tagen, fanden die ersten freien Wahlen der DDR statt. Sie brachten den Kräften, die für Freiheit, Demokratie und soziale Marktwirtschaft eintreten, einen großen Erfolg. Unsere Freunde und Partner kennen unsere klare Antwort auf die Frage nach dem Standort Deutschlands in einem künftigen Europa. 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland, das heißt 40 Jahre Demokratie und Rechtsstaat. Das erlaubt keinen Zweifel daran, wo wir stehen, heute und morgen. Auf der Seite der Freiheit, an der Seite unserer Freunde. Und gerade auch die Wahlen und das Ergebnis der Wahlen der DDR sind ein Beweis dafür, dass unsere Landsleute in der DDR nicht anders denken als wir. Die Vereidigung der beiden deutschen Staaten vollzieht sich auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts. Aber sie berührt auch die Interessen aller unserer Nachbarn. Und wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass der Prozess der Einigung in einen stabilen europäischen Rahmen eingebettet wird. Das soll auch künftig so bleiben. Wir werden niemanden vor vollendete Tatsachen stellen. Der Ruf der Menschen in der DDR, wir sind ein Volk, machte schon früh deutlich, was die große Mehrheit meiner Landsleute wünscht, die Einheit in Frieden. Die Zahl der Übersiedler, und ich darf hier einmal sagen, dies wird zu wenig gesehen außerhalb unserer Staatsgrenzen, schwoll allein in den ersten zwei Monaten dieses Jahres dramatisch an. Bis heute, in diesen paar Wochen seit dem 1. Januar, sind es weit über 150.000 Menschen, die aus der DDR in die Bundesrepublik kamen. Man muss sich das praktisch vorstellen, das ist weit mehr als die Einwohnerzahl von Cambridge. Darunter waren vor allem viele junge Leute, Ärzte, Ingenieure, Chemiker, Computerfachleute, Facharbeiter, wichtige Leute, die wir brauchen, dringend brauchen, beim wirtschaftlichen Neuaufbau der DDR. Dieser Exodus beeinträchtigt aber nicht nur den Aufbau in der DDR, er bringt notwendigerweise auch Probleme in der Bundesrepublik mit sich. Die Zahlen sind seit dem 18. März zurückgegangen. Ich hoffe sehr, es ist eine positive Entwicklung, wenn jetzt in ein paar Tagen, in der nächsten Woche, die Volkskammer sich konstituiert, eine neue Regierung, eine frei gewählte Regierung gebildet wird, auch das einen weiteren mäßigenden Einfluss haben wird. Die Aussicht auf Wiedervereinigung muss die Menschen in der DDR dazu veranlassen, zu Hause in der Heimat zu bleiben. Und deswegen müssen wir vieles tun, um diese Hoffnung in Taten umzusetzen und zu realisieren. Das waren die Gründe, warum wir im Gegensatz zu meinem ursprünglichen 10-Punkte-Plan durch die Ereignisse in der DDR gezwungen waren, Zeiträume, Vertragsgemeinschaft 90, konföderative Strukturen 91, Föderation 92, 93 einfach wegzulegen und schneller zu handeln. In diesem Sinne habe ich vorgeschlagen, die Währungsunion, die Wirtschaftsgemeinschaft und die Sozialunion einzuführen, die D-Mark zur Währung auch der DDR zu machen, die soziale Marktwirtschaft einzuführen. Das ist eine zwingend notwendige Antwort auf die Fragen der Menschen, wie es weitergeht. Und ich denke, dass wenn es jetzt die DDR-Regierung im Amt ist, dass wir sehr rasch bis zur Sommerpause, was das in Deutschland heißt, kann man sich ausrechnen, die notwendigen Entscheidungen für jedermann erkennbar in der DDR herbeizuführen. Meine Damen und Herren, wer aber über diese mehr innerdeutschen Fragen im Speziellen nachdenkt, muss wissen, dieser Prozess hat immer auch wichtige Aspekte für alle unsere Nachbarn und für die Statik in Europa. Deswegen gilt es, das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten in Einklang zu bringen mit den äußeren Aspekten eines solchen Prozesses. Diese betreffen die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes, die Grenzfragen, die bestehenden und künftigen Sicherheitsstrukturen und die Einbeziehung des Gebietes der heutigen DDR in der Europäischen Gemeinschaft. Die ersten Gespräche gemäß der in Ottawa vereinbarten Formel 2+4 wurden vor ein paar Tagen von Experten aufgenommen. Ich wünsche mir, dass diese Gespräche zügig vorankommen und Margret meint, nun unser Ziel muss sein, dass diese Gespräche bis zum KSZE-Gipfel Ende dieses Jahres zum Abschluss gekommen sind. Und bei allen Entscheidungen im innerdeutschen Bereich, von denen ich sprach, die vor allem die beiden Staaten in Deutschland angehen, werden wir sehr darauf achten, dass der Aspekt der äußeren Entwicklung stets beachtet wird und in Einklang mit der anderen Entwicklung steht. Darüber hinaus tragen wir dafür Sorge, dass unsere Partner in der NATO und natürlich auch in der Europäischen Gemeinschaft laufend unterrichtet und in sie betreffenden wichtigen Fragen konsultiert werden. Mit besonderer Sorgfalt werden wir gemeinsam darauf zu achten haben, dass die Sicherheit Europas auch in Zukunft gewährleistet bleibt. Hier geht es um eine weit über den Tag hinausweisende Schicksalsfrage, in der unser gemeinsames Denken gefordert ist. Ich weiß, und dafür bin ich dankbar, dass Großbritannien in dieser Frage eine nüchterne und feste Haltung einnimmt, und wir wissen diese Verlässlichkeit sehr zu schätzen. Bei Würdigung der Sicherheitsinteressen des künftigen Deutschlands und aller seiner Nachbarn, ja Europas insgesamt, gehen wir und ich von folgenden Vorgaben aus. Erstens, das künftige geeinte Deutschland darf nicht neutralisiert oder demilitarisiert werden. Ein sicherheitspolitisch integriertes Deutschland ist ein wesentliches Element europäischer Stabilität. Zweitens, das künftige geeinte Deutschland muss deshalb im westlichen Bündnis eingebunden bleiben. Ein Austritt aus der NATO darf nicht der Preis für die deutsche Einheit sein. Eine solche Politik wäre mit mir nicht zu machen. Und ich füge hinzu, mit großer Genugtuung hinzu, dass ja die Außenminister der CSSR, Polens und Ungarns bei der jüngsten Tagung des Warschauer Pakts hier eine Position eingenommen haben, die mit der meinen völlig übereinstimmt. Drittens, der transatlantische Sicherheitsverbund zwischen Europa und Nordamerika bleibt für uns Deutsche wie für Europa insgesamt von einer existenziellen Bedeutung. Unser Ziel muss es daher sein, die außenpolitische Zusammenarbeit insgesamt, aber auch im Blick auf die jetzt vor uns liegenden Jahre zwischen der Europäischen Gemeinschaft und auch den USA weiter zu vertiefen. Viertens, es liegt in unserem nationalen Interesse, die weitere Entwicklung zur deutschen Wiedervereinigung nicht durch Grenzfragen zu belasten. Bereits 1985 habe ich vor dem Bundestag erklärt, in den Gebieten jenseits der polnischen Westgrenze leben heute polnische Familien, denen diese Landschaften in zwei Generationen zur Heimat geworden sind. Wir werden dies achten und nicht in Frage stellen. Ich setze mich nachdrücklich dafür ein, dass die beiden frei gewählten deutschen Parlamente und Regierungen möglichst bald, das heißt in diesem Jahr, nach Konstituierung der Gremien in der DDR, eine gleichlautende Erklärung abgeben, die die Unverletzlichkeit der Grenzen gegenüber Polen als unverzichtbare Grundlage des friedlichen Zusammenlebens in Europa bekräftigen. Diese Erklärung muss unmissverständlich. Diese Erklärung muss unmissverständlich den Willen zum Ausdruck bringen, dass die gesamtdeutsche Regierung und das gesamtdeutsche Parlament sofort nach der Vereinigung beider deutschen Staaten die Grenzfrage in diesem eben besprochenen Sinne völkerrechtlich verbindlich in einen Vertrag mit der Republik Polen abschließend regelt. Meine Damen und Herren, weil es hier Missverständnisse gibt, will ich noch einmal betonen, dass es ganz unstreitig ist, dass eine solche Regelung nur von einem gesamtdeutschen Souverän getroffen werden kann. Die gleichlautende Erklärung beider Regierungen, beider Parlamente ist nach meiner Überzeugung die politisch stärkste Form der Festlegung, die von den Deutschen vor der Wiedervereinigung vorgenommen werden kann. Für diese Festlegung gibt es eine überwältigende Mehrheit in beiden deutschen Parlamenten. Und deshalb kann es auch keinen Zweifel an der Haltung einer künftigen gesamtdeutschen Volksvertretung und einer gesamtdeutschen Regierung geben. Meine Damen und Herren, eine überwältigende Mehrheit meiner Landsleute wünscht sich die endgültige Aussöhnung mit dem polnischen Volk. Ein dauerhafter Friede in ganz Europa setzt diese Aussöhnung voraus, so wie das Werk der Einigung im Westen Europas nur gelingen konnte, weil Franzosen und Deutsche die Erbfeindschaft begraben haben und nach 1945 zu Freunden wurden. Ich selbst habe bei vielen Gelegenheiten, aber für mich besonders wichtig, beispielsweise mit der Regierungserklärung aus Anlass des 50. Jahrestags der Wiederkehr des Kriegsausbruchs am 1. September 1939, im Deutschen Bundestag am 1. September 1989, an das unsagbare Leid erinnert, das von deutscher Hand dem polnischen Volk zugefügt wurde. Es wäre gut, und auch das darf ich hier sagen, wenn die noblen Worte, die der tschechoslowakische Staatspräsident Václav Havel für die Deutschen gefunden hat, indem er auch das Unrecht erwähnte, das unschuldigen Deutschen zugefügt wurde, auch jetzt zwischen Deutschen und Polen möglich wäre. Ich füge hinzu, auf solche Worte haben wir als Deutsche keinen Anspruch. Und noch weniger geht es darum, in irgendeiner Form gegeneinander aufzurechnen. Aber ich bin sicher, dass ein solches Wort, eine solche Geste wegweisend sein kann für eine Zukunft, in der das Verhältnis zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk vom Geist guter Nachbarschaft in einem gemeinsamen Europa geprägt werden muss. Meine Damen und Herren, am 28. April werden die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft in Dublin zusammenkommen. Auf diesem Gipfel werden vor allem die Fragen im Vordergrund stehen, die sich aus der Einbeziehung der DDR in die Europäische Gemeinschaft ergeben. Ich begrüße es ganz nachdrücklich, dass die EG-Kommission, das Europäische Parlament und der EG-Ministerrat sehr frühzeitig damit begonnen haben, sich auf diesen Einigungsprozess und seine Auswirkungen auf die Gemeinschaft intensiv vorzubereiten. Meine Absicht ist es, dass in der praktischen Politik der nächsten Wochen und Monate die Bundesregierung mit allen diesen drei Organen der Gemeinschaft, das heißt mit Kommission, Parlament und Ministerrat, die wesentlichen Fragen konsultiert und abstimmt. Auch ein vereinigtes Deutschland wird ein verlässlicher Partner in der Europäischen Gemeinschaft sein. Der dann größere deutsche Markt bietet im Übrigen auch allen unseren europäischen Partnern zusätzliche Chancen. Ich bin kein Prophet, aber ich bin sicher, dass in etwa 5 Jahren bei vernünftigen Rahmenbedingungen, die wir jetzt gemeinsam schaffen wollen, die ruinösen Folgen des real existierenden Sozialismus überwunden sein werden und dass die Länder Thüringen und Sachsen und die anderen, die heute zur DDR gehören, zu einer neuen Blüte und zu einem neuen Wohlstand gelangen. Und das hilft nicht nur den Deutschen, sondern allen in der Gemeinschaft. Meine Damen und Herren, mit der gleichen Entschiedenheit, mit der wir uns für die deutsche Einheit engagieren, setzen wir uns für eine schnelle Verwirklichung der Europäischen Union ein. Eine Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments und ein Ausbau der europäischen politischen Zusammenarbeit sind entscheidende Etappen auf diesem Weg. Wer wünscht, dass das vereinte Deutschland fest in europäische Strukturen eingebunden ist, der muss sich doch eigentlich auch konsequenterweise für weitere Fortschritte bei europäischem Einigungswerk einsetzen. Oder anders als die beste Methode, meine Damen und Herren, vorhandene Ängste abzubauen vor den Deutschen ist, die Deutschen in der EG voll einzubauen. Das ist eine ganz einfache, programmatisch sinnvolle Lösung. Wir wünschen zügigen Fortschritt im Blick auf die Vollendung des Binnenmarkts bis Ende 92. Und wir wünschen, dass die noch in diesem Jahr zusammentretende Regierungskonferenz im Blick auf Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaften der EG sachgerecht, geht um das Geld, das muss sachgerecht sein und nicht abhängig von tagespolitischen Problemen, sachgerecht und intensiv, aber auch zügig darauf hinarbeitet, dass die Wirtschafts- und Währungsunion vollendet werden kann. Ich sage dies mit Ernst. Viele, die darüber reden, übersehen nicht die ganze Tragweite der Notwendigkeiten dieser Entscheidung. Um allein zu einer gemeinsamen Haushaltspolitik in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu kommen, ist noch viel zu tun, um nur ein Beispiel zu nennen. Auf dem EG-Sondergipfel Ende April in Dublin werde ich erneut, ich habe das schon in Straßburg mit geringem Erfolg am 6. Dezember versucht, vorschlagen, dass noch in diesem Jahr eine zweite, weitere Regierungskonferenz, wie ich hoffe, zum gleichen Zeitpunkt unter dem italienischen Vorsitz im Dezember, einberufen wird, mit dem Ziel, schnellere Fortschritte auf dem Weg zur politischen Union zu erreichen. Die römischen Verträge, meine Damen und Herren, hatten nie das Ziel primär einer Wirtschaftsgemeinschaft. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur politischen Union und dabei sollte es eigentlich bleiben. Wir wollen den Weg der Einigung Deutschlands und der Einigung Europas gemeinsam mit unseren britischen Freunden gehen. Und für uns Deutsche ist das enge und vertrauensvolle Verhältnis zu Großbritannien ein Eckpfeiler unserer Außenpolitik. In seiner berühmten Züricher Rede vom September 1946, die wir damals als 16-, 17-jährige Schüler diskutierten, wies Winston Churchill mit seiner Vision der Vereinigten Staaten von Europa einen Weg, auf dem wir trotz aller Schwächen und Schwierigkeiten ein gutes Stück vorangekommen sind. Ich bin überzeugt, wie damals, steht heute Europa wieder an einem Wendepunkt seiner Geschichte. Aber im Gegensatz zu damals, unter der Last der Trümmer des Zweiten Weltkriegs, haben wir weniger Grund zu Kleinmut und Verzagtheit. Die Zeit, und das hat vor allem das vergangene Jahr bewiesen, arbeitet für und nicht gegen die Sache der Freiheit. Und das sollte uns ermutigen. Der Fortschritt in Richtung Freiheit, so hat es Karl Popper am Ende seines großartigen Werkes über die offene Gesellschaft und ihre Feinde erläutert, ist eben nicht das Ergebnis anonymer historischer Prozesse. Er hängt allein ab von unserer Wachsamkeit, von der Anstrengung und von der Klarheit, mit denen wir unsere Ziele erkennen und vorstellen und von den realistischen Möglichkeiten unserer Wahl. Ich will es ganz einfach sagen, wir wollen als Deutsche unseren Beitrag zu einer Zukunft in Freiheit leisten. Als deutsche Europäer und als europäische Deutsche. Und wenn wir das zusammentun, wir mit unseren bescheidenen Mitteln, mit allen anderen, dann werden diese 90er Jahre, die hinüberführen, in ein neues Jahrhundert, zugleich neues Jahrtausend, das Jahrzehnt der Europäer werden.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen, Herr Bundeskanzler, für eine Rede, die ausgewogen, aktuell und doch zukunftsblickend war. Sie haben uns alle für unsere morgige Tagesordnung hier in Cambridge Ermutigung und Enthusiasmus gegeben. Ich glaube, dass ich für alle Königswinterer sprechen, wenn ich sage, dass wir alle fest davon überzeugt sind, dass die deutsche Einheit unter ihrer Leitung für die Deutschen, die Briten und für alle Europäer ein Segen sein wird. Dafür haben Sie von uns allen aufrichtigen Dank.
I will make an announcement. Prime Minister, I will make an announcement. So you and the Chancellor are going and would like to meet the four from East Germany.
Helmut, is that all right? I haven't met the four from East Germany. I would like to meet them before we go. It will not take long. But it's a pity that we are going upstairs.
Margret, wir verabschieden uns hier, wir beide. Nein, sie will es ja, ich habe sie getroffen.
Ach so.
Moment mal. Ja. Ich finde es sehr gut, wenn Sie mit den Vieren sprechen.
Ladies and gentlemen. Well, that's all, folks. The Prime Minister and the Chancellor are now going to take their leave. The Prime Minister would like the four guests from the German Democratic Republic to come and follow her now so that she can have a few words with them. Up in the... there. But could I ask other members of the conference to remain seated and drink hearty so that the Prime Minister and the Chancellor may leave in some form of decorum. Thank you.